Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen ein bisschen was über die Wirbelsäulenchirurgie erzählen und vor allem hier, was die Navigation alles kann. Bei der Gehirnchirurgie gibt es ja eigentlich schon seit den 70er Jahren Versuche, hier zu navigieren, aber in der Wirbelsäulenchirurgie ist das erst relativ spät in den 90er Jahren aufgekommen. Und um erfolgreich navigieren zu können, brauchen Sie heute bei den modernen Geräten, die es gibt, eine gute Bildgebung. Die können Sie intraoperativ oder präoperativ mittels CT im 2D- oder 3D-Verfahren machen. Und diese Bilder werden dann von einem Computer insofern verarbeitet, dass Sie dann Freihand oder mit virtueller Reality oder auch mit Hilfe eines Roboters Schrauben im Bereich der Wirbelsäule gefahrlos setzen können. Das heißt, Sie brauchen eine gute Bildgebung, einen guten Satz an Bildern, an dem sich die Navigation orientieren kann. Sie brauchen ein Tracking-System, damit der Computer auch immer weiß, wo ist gerade das Instrument. Und Sie brauchen auch eine gute Kalibrierung, damit Sie also, um das beim Autofahren zu vergleichen, nicht mit einem guten GPS fahren, aber mit der Landkarte von Salzburg versuchen, im ersten Bezirk einen Weg zu finden. Was jetzt die Bildgebung betrifft, haben wir zwei Säulen. Es gibt die intraoperativen CTs, die sind sehr, sehr genau, haben aber den Nachteil, dass sie fix sind. Sie opfern damit einen Operationssaal und Sie können dieses CT natürlich nicht in den Gang hinausführen, was Sie mit den C-Bögen natürlich können. Die können Sie reinführen, das ist sehr praktisch. Hier gibt es 2D- und 3D-C-Bögen und daraus hat sich eine dritte Säule, der sogenannte O-Arm, entwickelt. Wenn Sie so wollen, ein Einzeil-CT. Verfahren, das sehr gut mobil ist und sehr genaue Bildgebung liefert. Das ist das Verfahren, das auch wir an unserer Klinik verwenden. Sie sehen hier rechts oben die Bildgebung und unten dann der Computer, der diese ganzen Bilder und diese Bildgebung verarbeitet. Was jetzt das Tracking betrifft, nur ganz kurz, wir unterscheiden ein elektromagnetisches Tracking, das ist im Prinzip ein Magnetfeld, wo der Computer erkennt, wo sich Ihr Instrument genau befindet. Das verwendet man in der Gehirnchirurgie, in der Wirbelsäulenchirurgie verwendet man ein optoelektrisches Tracking. Das funktioniert im Prinzip mit Infrarotkameras, die an speziellen Referenzpunkten reflektiert werden. Sie müssen natürlich vorher das Ganze kalibrieren und vergleichen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Entweder Sie suchen sich strategische Landmarks am CT und verifizieren das dann in der Anatomie, in der chirurgischen Anatomie, oder Sie machen das umgekehrt, oder Sie machen eine automatische Registrierung, was die meisten CTs heute schon können, oder wenn Sie sich mit Roboter beschäftigen, machen Sie vorher einen 2D-Datensatz, den legen Sie über ein 3D-Bild und damit haben Sie dann die Kalibrierung. So schaut das Setting im Operationssaal aus. Der Patient liegt im Operationssaal und die Bildgebung erfolgt, wie gesagt, mit Hilfe dieses Einliners, Einliner-CTs. Das geht relativ rasch. Sie werden 400 Bilder können Sie in 14 Sekunden durchführen. Wenn Sie einen adipösen Patienten haben und Sie das ein bisschen genauer machen wollen, dann nehmen Sie 27 Sekunden in Kauf, damit Sie 800 Bilder bekommen können. Die Bilder werden dann zum Computer geschickt, er verarbeitet das und der Computer kommuniziert dann über die Kamera, die Sie rechts oben sehen in dem Bild, mit diesem kleinen Referenzrahmen, damit der Computer auch weiß, wo eigentlich der Patient im Raum sich befindet. Wir machen die Bilder intraoperativ und das hat den Vorteil auch, dass wir dann intraoperativ die Schrauben gleich planen und einzeichnen. Das hat einen weiteren Vorteil, dass wir immer wissen, welche Schrauben wir brauchen. Und wir können auch die Schrauben so ausrichten, dass wenn wir dann den Lenkstab setzen wollen, hier schon eine günstige Position vorfinden. Die Navigation eignet sich sehr gut für minimalinvasive Verfahren, wie in der oberen Bildreihe, wo man perkutan Petikelschrauben setzt, mit Hilfe einer sogenannten Yamshidi-Nadel. Über diese Yamshidi-Nadel kommen dann Bohrdrähte hinein und über die Bohrdrähte werden dann die Schrauben eingebracht. Und in der unteren Reihe sehen Sie eine Verschraubung der Halswirbelsäule mit sogenannten Masserschrauben im linken Bild und rechts mit Petikelschrauben. Hier werden die Bohrkanäle vorgebohrt und hier haben wir eine Breite des Petikels von ungefähr 4 bis 5 mm und die dünnsten Schrauben, die wir hier verwenden können, sind 3,5 mm dick. Und natürlich, wenn wir uns im Becken befinden, können wir hier auch eine gute Verankerung mit sogenannten sakral-ilialen Schrauben setzen und es gelingt mit der Navigation sehr, sehr gut. Sie brauchen natürlich immer, wie gesagt, einen Referenzrahmen. Das ist mehr oder weniger dieser Stern. Und dieser Stern hilft dem Computer immer, die Anatomie bzw. den Körper zu finden. Das ist ein Sine qua non, das muss man haben, sonst ist der Computer komplett verwirrt. Sie können natürlich auch Navigationshilfen an den diversen Osteomen oder Meißeln setzen. Das hat den Vorteil, wenn Sie eine Osteotomie planen und verschiedene Grade ungefähr einplanen wollen, dann sieht man das an der Navigation mit Hilfe dieser Instrumente sehr, sehr gut. Die Frage ist natürlich berechtigt, bringt überhaupt die Navigation was? Man hat ja lange Zeit das ohne Navigation auch ganz gut gemacht. Sie sehen hier eine Petikelschraube im Bereich der Brustwirbelsäule, die durch den Wirbelkanal geht. Diese Sachen passieren leider Gottes, das ist jedem erfahrenen Chirurgen schon einmal passiert. Rechts sehen Sie eine Petikelschraube im Bereich der Halswirbelsäule, wo wir, wie vorher besprochen, sehr enge Verhältnisse haben. Sie haben hier den Petikel, der also 4 mm groß ist. Sie haben hier die Arteria vertebralis und hier das Myelon und das sind schon Strukturen, die man eigentlich schonen sollte und schonen will. Diese Arbeitsgruppe hat sich die Mühe gemacht, 1200 Schrauben zu setzen im Bereich der Halswirbelsäule, in der Brustwirbelsäule und Lumbal und hat unmittelbar nach Setzen der Schrauben intraoperativ ein CT gemacht. Und hier ist man draufgekommen, dass man also im Bereich der Brustwirbelsäule und der lumbalen Wirbelsäule eine durchaus vertretbare Fehlerquote hatte, aber im Bereich der Halswirbelsäule, wo man die aufwendigen Petikelschrauben gesetzt hat, hier doch eine große Fehlerquelle gehabt hat aufgrund der Anatomie. Die Petikel verändern sich bei der Halswirbelsäule viel mehr als im Bereich der restlichen Wirbelsäule. Das heißt, wenn wir die Studien durchlesen, sehen wir, dass die Navigation durchaus eine größere Genauigkeit hat, als wenn wir das Freihand mit C-Bögen machen. Und auch diese Meta-Analysen beweisen, dass hier doch eine gute Treffergenauigkeit der Navigation von über 90% gegeben ist, was im klinischen Gebrauch eine sehr, sehr gute Erfolgsquote ist. Auch das habe ich nur als Beispiel angeführt, hier eine Studie aus China mit einer wahnsinnigen Fallzahl bei Rotationsverletzungen des Kindes bei der C1, C2 Wirbelsäule, Halswirbelsäule und hier hat man Schrauben gesetzt mit Navigation und verglichen ohne Navigation und hier hat man gesehen, dass also die Genauigkeit bei der Navigation um ein Vielfach größeres ist und damit auch die Reoperationsrate deutlich geringer ist und das Outcome auch besser ist. Für uns Chirurgen hat die Navigation den großen Vorteil, wir brauchen keine Bleischürzen mehr, die Bilder werden ja vorher gemacht und dadurch ist es für uns auch deutlich bequemer, aber wir schützen uns auch mehr. Wir wissen, dass Chirurgen, die mit viel Röntgen zu tun haben, vor allem Probleme im Sinne eines Katarakts bekommen, aber natürlich sind auch ist die Abdominalgegend und die Hände sehr exponiert. Vor allem, wenn man mit der minimalinvasiven Chirurgie sich beschäftigt, der Wirbelsäule, ist das für den Patienten sehr, sehr schonend, aber der Chirurg bekommt ein Vielfaches der Strahlendosis ab, das er mit einer normalen offenen Operation bekommen würde. Und hier ist natürlich wieder das große Risiko des Katarakts des Chirurgens. Das ist eine interessante Studie, die Chirurginnen verglichen hat, die in der Orthopädie, in der plastischen Chirurgie und in der Urologie tätig sind, und die Orthopädinnen, die vermehrt mit Röntgenstrahlen zu tun haben, hatten hier in dieser Studie ein deutlich erhöhtes Risiko, ein Mammakarzinom zu bekommen. Das heißt in der Praxis, dass mit der Navigation der Chirurg ein Bruchteil der normalen Strahlenbelastung abbekommt als mit den alten Operationsmethoden. Der Patient bekommt aber mehr Strahlenbelastung ab, was im Prinzip vertretbar ist, weil ja der Chirurg jeden Tag im Operationssaal ist und der Patient im Regelfall das eine Mal im Operationssaal ist, und dadurch ist diese Strahlenbelastung absolut vertretbar. Auch diese Studie zeigte, dass die absorbierte effektive Dosis beim Patienten höher ist bei der Navigation, aber beim Chirurgen deutlich geringer ist. Und das erlaubt den Chirurgen auch eine erlaubte Fallzahl pro Jahr zu operieren, aufgrund der erlaubten Strahlendosis, die deutlich höher ist, als wenn er mit der alten Methode mit Ziehbögen und der Röntgenbestrahlung operiert. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Beispiele nur gebracht, wo die Navigation einen Sinn hat. Der große Vorteil ist, dass Sie auch durch die Navigation Strukturen erkennen können, die Sie mit dem normalen Ziehbogen nicht erkennen, wie hier der cervicothorakale Übergang, der oft gerade bei adipösen Patienten durch die Schulter sehr überlagert ist. Das ist eine Patientin mit einer Verkalkung des hinteren Längsbandes. Es kommt hier zu einer Einengung des Wirbelkanals und zu einer Myelopathie. Die Patientin wurde laminektomiert und verschraubt, und hier sehen Sie, dass sie hier oft mit einem normalen Röntgen Schwierigkeiten haben können, um eine gute Bildgebung zu bekommen. Auch bei Patienten mit anatomischen Varietäten, wie bei diesem mit einem Klippel-Feil-Syndrom, das ist eine Blockwirbelbildung, er hat das in mehreren Etagen und hat sich also nur über den letzten freien Wirbel, wenn Sie so wollen, bewegen können, und hat hier auch eine Myelopathie entwickelt. Das muss man dekomprimieren und natürlich verschrauben, und hier ist es dann schwierig, wenn Sie Freihand das machen, ob Sie hier die wichtig strategischen Knochenanker finden. Sie sehen, hier ist überhaupt keine regelhafte Anatomie, Sie haben keine Pedikel. Das ist mit der Navigation deutlich einfacher, hier strategische Wirbel zu finden, die Sie dann verschrauben können und dann auch zu stabilisieren. Bechterew-Patienten sind immer wieder eine Herausforderung, schon aufgrund ihres Rundrückens, den auch gut zu lagern, und auch hier ist die Bildgebung schwierig, und hier können Sie mit der Navigation eine gute perkutane Verschraubung machen können, oder Sie machen sie offen, wie hier cervicothorakal, können Sie auch hier, wo Sie eine sehr schlechte Bildgebung hätten, mit Hilfe eines normalen C-Bogens, geht das mit der Navigation sehr gut. Das ist das Operationsergebnis, und hier sehen Sie eine gute knöcherne Fusion nach 2 Monaten. Auch die Tensfraktur geht sehr gut. Hier eine vergibte Tensfraktur. Sie machen die Bilder, Sie planen die Schrauben, und mit Hilfe der Navigation, hier mit der Fräse, setzen Sie die Schrauben. Und hier ist auch ein weiterer Vorteil der Navigation. Es gibt anatomische Varietäten, wie hier bei C2, eine sogenannte hochreitende Arterie vertebralis, die man ja nicht verletzen will. An und für sich würden Sie normalerweise hier die Schraube setzen wollen. Hier geht es aber nicht, weil hier das Siphon der Arterie vertebralis ist. Das kommt bis zu 25% bei den Patienten vor. Und dann können Sie genau vor diesem Siphon mit der Schraube stehen bleiben und haben trotzdem noch einen guten knöchernen Halt. Das ist das Ergebnis. Der Patient musste dann verlängert werden wegen einer Schraubenlockerung. Das ist schon der letzte Fall. Das war ein 9-jähriges Mädchen mit Trisomie 21. Die Patienten haben oft eine Laxizität von C1, C2. Das Mädchen fiel, es hat nicht gesprochen, durch eine hochgradige Tetraparese auf. Man weiß nicht sicher, ist es öfters gestürzt. Auf jeden Fall kam es zu einer Dislokation des Stents nach Dorsal mit einer hochgradigen Myelopathie. Das Mädchen ist akut eingeliefert worden, wurde in einer ersten Sitzung laminektomiert und in der zweiten Sitzung hat man sich dann überlegt, wie kann man das Ganze suffizient wieder stützen. Und Sie sehen, Sie haben ja überhaupt keine guten Knochenstrukturen, wo Sie eine gute Schraube einbringen würden. Unsere dünnsten Schrauben sind 3,5, hier haben Sie Petikel von 2,6 und Sie wollen Petikelschrauben, weil Sie ja hier eine gewisse Kraftübertragung erzielen wollen. Und wir haben uns dann entschlossen, das Mädchen von C1 mit nach C3, C4 zu verschrauben, wobei wir hier ganz kurze Schrauben genommen haben, gerade so weit, wie der Knochen noch war. Und das sieht man in der Navigation besonders gut, dass Sie immer wissen, wo Sie genau sind. Zum Schluss noch die Roboterchirurgie, das ist also die Zukunft, das ist die Roboterchirurgie in der Wirbelsäule. Die Roboterchirurgie in der Wirbelsäule ist im Prinzip eine die Weiterentwicklung einer, wenn man so will, angewandten Navigation. Sie sehen hier einen Arm, einen Roboterarm, der Ihnen ganz genau die Trajektorie für die Schraube, die Sie setzen wollen, hält. Hier gibt es schon sehr viel Erfahrung, vor allem im anglosächsischen Bereich, und die Genauigkeit dieser Roboterchirurgie ist deutlich höher, als wenn man das Ganze freihand machen würde, wobei Sie, was das perioperative Umfeld betrifft, keine extra langen Operationszeiten oder Strahlenbelastungen für das Personal haben. Ich habe Ihnen da einen kurzen Spot mitgebracht. Sie sehen hier der Roboterarm zur entsprechenden Stelle hinfährt. Vorher wurde der Computer gefüttert mit den Bilddaten, also der Computer weiß, wo genau die Petikel und wo genau die knöcherne Wirbelsäule ist. Hier werden perkutane Drähte gesetzt, über die dann später die Schrauben eingebracht werden. Aber das Wichtige ist, in diesen Draht genau dort einzubringen, in den Petikel, dass kein Schaden passiert. Der Arm hält Ihnen die Trajektorie ganz genau hin und Sie brauchen im Prinzip nur mehr hier einen kleinen Weichteilschnitt zu machen. Sie dilatieren den Kanal bis zum Knochen und bohren dann den Petikel auf. Das Ganze geschieht jetzt ohne Strahlenbelastung. Hier kommt der Bohrdraht hinein und dann später wird dieser Bohrdraht noch überdreht mit den entsprechenden Schrauben und die Gezeit ist sehr, sehr kurz, und wenn Sie eine längerstreckige Fusion haben, ist natürlich auch die Zeit spielt da eine Rolle. Entschuldigung, jetzt geht's nicht weiter. Ja, bringt die Navigation auch dem Patienten was? Hier gibt es relativ wenig Studien, aber es scheint so zu sein, dass das Outcome deutlich besser zu sein scheint, weil durch die Navigation, durch die höhere Genauigkeit auch die Reoperationsraten deutlich weniger werden, und von dem profitiert der Patient auf alle Fälle. Und zum Schluss, was kann die Navigation? Sie können präoperativ schon sehr gut planen, Sie haben eine sehr, sehr hohe Genauigkeit, Sie können sehr gut minimalinvasiv operieren, gemeinsam mit einer deutlich geringeren Strahlenexposition. Aber wichtig ist, der Chirurg sollte schon auch wissen, ob die Navigation einen Sinn macht, also dass man sich nicht irgendwo verirrt und nur dem Computer traut. Das gibt es natürlich in der Medizin auch. Hier sollte man trotzdem sehr wachsam sein. Ich darf mich damit bedanken, und falls Sie das Interesse für die Wirbelsäulenchirurgie haben, am Samstag ist die Österreichische Wirbelsäulengesellschaft im Technischen Museum und da wird es sicher ganz interessante Vorträge geben. Dankeschön.
Vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Auditorium?
Seit wann arbeiten Sie mit dem Navigationssystem?
Also unsere Abteilung arbeitet seit 12 Jahren mit Navigation. Das ist unser zweites Navigationsgerät, das wir mittlerweile haben. Das erste war 10 Jahre im Betrieb. Das war also die Betriebszeit, und jetzt haben wir das zweite. Wir verwenden bei jedem Patienten, der verschraubt wird, eine Navigation. Also nicht nur bei schwereren Fällen, sondern es muss auch bei leichten Fällen muss man Erfahrungen sammeln, damit Sie der Navigation auch trauen können, wenn Sie einen schweren Fall machen.
Und die zweite Frage, seit wann mit dem Robotersystem?
Das Robotersystem wird jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen, in den nächsten Monaten installiert werden. Das ist in Europa noch relativ neu. Und da hoffen wir, dass wir dann bald als eine der ersten in Österreich vielleicht doch das Robotersystem bekommen.
Danke.